Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zum 9. und letzten Abend unserer Serie Vom Schatten zum Licht. Wie immer gilt unser Gruß auch allen, die jetzt live dazugeschaltet sind auf www.bibel-prophetie.ch. Schön, dass auch Sie uns immer wieder treu geblieben sind und zugeschaut haben und vielleicht auch den Link weitergegeben haben. Es kommt eine Woche Bibelstudium, eine Woche Prophetiestudium zu einem vorläufigen Ende. Wie ich schon vor kurzem andeutete, soll natürlich nicht die Begegnung mit der Bibel und mit dem prophetischen Wort zum Ende kommen. Es wird hier in der Gemeinde Bern eine Reihe von Möglichkeiten geben. Am Ende des Programmes wird auch einiges darüber noch gesagt werden. Und wie wahrscheinlich viele auch von Ihnen hier vor Ort wissen, sind alle Vorträge auch aufgezeichnet worden und auf der eben gerade genannten Internetseite werden die dann auch immer noch bis in alle Ewigkeit wahrscheinlich nicht, aber bis zur Wiederkunft Jesu zur Verfügung stehen oder kurz davor. Und es lohnt sich dann sicherlich, den einen oder anderen Vortrag nochmal anzuschauen und nochmal das eine oder andere zu vertiefen. Ich weiß, es waren zum Teil viele Bibelverse in ICE-Tempo. Und da kann man dann nochmal Stopp machen. Das ist das Tolle an den Videos. Ich weiß, man kann Stopp machen, nochmal nachdenken und überlegen. Ich bin gebeten worden, vielleicht auch noch ganz kurz etwas zu sagen zu dem Missionswerk, zu dem Ministry, das wir in Stuttgart haben. Für alle, die vielleicht dann nach neuen Videos noch mehr sehen wollen, sich noch mehr informieren wollen, noch mehr über die Bibel kennenlernen wollen, auch von der Seite aus. Wir haben eine kleine Internetseite, die heißt Joel Media Ministry. Wenn Sie www.joelmediatv.de eingeben oder einfach Joel Media googeln, dann kommt das ziemlich schnell. Und wenn man da zum ersten Mal drauf ist, dann verirrt man sich vielleicht ein bisschen. Es sind stand gestern Abend 1888 Videos drauf. Deswegen für alle, die vielleicht sich auch für den Glauben besonders interessieren und das vertiefen wollen, habe ich einfach mal drei Vorschläge. Da gibt es eine Serie, die heißt Ausweg 2012. Das ist quasi die Mutter dieser kleinen Serie in 27 Vorträgen. Thematisch alle wesentlichen Themen der Bibel aufgearbeitet. Das wäre eine ganz gute Sache noch als Ergänzung und Vertiefung unserer kleinen Serie hier in Bern. Wer sich für Geschichte und Geschichten interessiert, der sei auf diese Serie verwiesen, Weltengeschichte. Eignet sich ganz toll auch für Menschen, die noch nie die Bibel eigentlich gelesen haben, gar nicht so wissen, was ist so die Storyline der Bibel. Da gibt es 27 Vorträge, die sozusagen von der Existenz Gottes so ganz chronologisch, ohne Vorkenntnisse, die gesamte Geschichte der Bibel aufdröseln. Und wenn Sie Freude an Nabucodonosor II. Hatten, dort werden sämtlich die Originalnamen der Bibel verwendet, aus dem Hebräischen. Da schafft Gott die Malachim und Hillel fällt von Gott ab und Adams Frau heißt Chawa. Also das ist ganz interessant. Und wenn Sie mehr über Jesus lernen wollen, das ist eine Serie, die mir sehr am Herzen liegt, eine fortlaufende Serie, die ist noch nicht am Ende angelangt, aber wir haben schon etwa 100 Folgen über das Leben Jesu ganz detailliert aus den Evangelien, so Abschnitt für Abschnitt, auch das lohnt sich und viel mehr können Sie ein bisschen rumstöbern. Aber ich wollte jetzt nicht zu viel Werbung machen, sondern wir wollen heute natürlich uns mit dem letzten Thema befassen, Ende oder Wende, was kommt auf uns zu? Und wie jeden Abend wollen wir auch diesen mit einem Gebet beginnen, zu dem ich uns alle ganz herzlich einlade. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns in dieser vergangenen Woche durch dein Wort viele interessante Erkenntnisse geschenkt hast, aber vor allem zu unserem Herzen gesprochen hast und uns gezeigt hast, dass es wirklich sich lohnt, ein Leben mit dir zu führen und unser Leben ganz nach dir auszurichten. Wir haben gesehen, dass dein Wort vertrauenswürdig ist, dass es Sinn macht, aber dass vor allem du uns so sehr liebst, dass du alles investierst, damit wir ewiges Leben haben können. Und wenn wir jetzt einen Blick in die Zukunft werfen, basierend auf dieser vertrauenswürdigen Prophetie der Bibel, dann bitten wir dich, dass du erneut zu unseren Herzen sprichst, dass der Heilige Geist an unseren Herzen wirkt und wir deine Stimme heute Abend vernehmen. Im Namen Jesu beten wir dies. Amen. Ende oder Wende, was kommt auf uns zu? Endzeitszenarien haben immer wieder Hochkonjunktur. Immer wieder gibt es Menschen, die für die allernächste Zukunft mit einem Datum oder einem Ereignis das Ende der Welt vorhersagen. In den letzten Jahren war insbesondere das Jahr 2012 so ein Beispiel. Menschen fürchteten sich, dass die Welt untergehen könnte, weil man, so hörte man, durch einen archäologischen Fund herausgefunden hatte, dass im Jahre 2012 der alte Langzeitkalender der Maya aus Mittelamerika zu Ende gehen würde. Hollywood hat gleich noch viel Geld damit gemacht und Menschen waren zum Teil ganz außer sich. Nun, das Ganze basierte tatsächlich auf einem gefundenen Stein, den man dort in Mittelamerika gefunden hatte, und zwar auf diesem Stein hier. Ich war vor 3 Jahren auf einer Vortragsreihe, so ähnlich wie hier in Mexiko, in Villa Hermosa, die schöne Stadt, so schön war sie gar nicht. Mexiko ist ganz wunderbar, wir haben uns einige Maya-Stätten angeschaut. Und wenn man so mehrere Wochen an einem Ort ist, um Vorträge zu halten, dann fragt man sich ja, was kann man vielleicht noch an diesem Ort sehen? Und ich habe das gegoogelt. Und da gibt es ein archäologisches Museum in Villa Hermosa. Und da haben die tatsächlich genau diesen Stein ausgestellt, auf dem diese gesamte Prophezeiung angeblich basierte. Die gesamte Prophezeiung, auf der diese Idee basierte, dass 2012 der Maya-Kalender endet, finden Sie hier. Diese 4 Zeichen. Wie man sieht, sieht man vor allem gar nichts. Ein wesentlicher Teil ist abgebrochen. Also das war eigentlich ziemlich ernüchternd zu sehen, wie wenig das eigentlich ist. Und die Geschichte dahinter ist, dass der Archäologe, der das gefunden hat, der hat das so auf den ersten Blick gesehen und hat versucht, so ein bisschen die Zeichen zu rekonstruieren. Das sind sogenannte Glyphen. Nicht Hieroglyphen wie bei den Ägyptern, sondern nur Glyphen, weil nicht heilig. Glyphen. Und er hat so aus dem Ärmel geschüttelt, quasi als er das so gefunden hat, so eine erste Übersetzung gemacht. Und die besagte halt, dass zu einem bestimmten Datum, was dann just 2012 gewesen wäre, der Kalender enden würde. Er hat dann später das nochmal gründlich analysiert und philologisch aufgearbeitet und hat sich entschuldigt, das war gar keine Prophezeiung. Das heißt, hier gibt es überhaupt gar keine Prophezeiung. Es handelt sich um ein historisches Datum. Keiner weiß genau, was da passiert ist. Hat mit Prophetie und mit dem Kalender der Maya gar nichts zu tun, aber er hat es ja schon gesagt und im Internet hat sich das schnell verbreitet und Hollywood hat Geld damit gemacht. Also es war natürlich totaler Unsinn, aber naja, Menschen hatten trotzdem Angst. Viele Menschen fragen sich, wie endet diese Welt? Ist es vielleicht dann irgendwann so ein wild gewordener Diktator, die sich in der jüngsten Zeit ja mehr vermehren als verringern? Ist das Ende unserer Zivilisation abhängig von so einem roten Knopf oder von jemandem, der sich rühmt, dass sein roter Knopf noch größer ist als der rote Knopf von jemand anderem? Oder ist das Ende der Welt vielleicht eher von außen bestimmt? Kommt da vielleicht irgendwann so ein Meteorit? Vor kurzem erzählte mir jemand, dass er beim Friseur gewesen sei und gefragt hat, was die Friseurin über das Ende der Welt glaubt. Und sie sagte, nun, ich denke, irgendwann wird so ein Meteorit den Erdball treffen und dann wird die Menschheit aussterben und dann entwickelt sich hoffentlich eine bessere Lebensform, die etwas gnädiger ist als die Menschheit. Viele Menschen denken vielleicht in die Richtung. Dann gibt es einige, vielleicht lächeln wir darüber, aber so mancher hält das für tatsächlich realistisch, dass vielleicht wir Besuch bekommen von irgendwelchen UFOs und Aliens, die vielleicht dieser Welt und ihrer Zivilisation ein Ende bereiten. All das ist natürlich nicht das, was die biblische Prophetie uns zeigt. Wir haben ja bereits gesehen, dass das Ende der Weltgeschichte, wie wir sie kennen, nach biblischer, verlässlicher Prophetie ein anderes Ende haben wird. Wir haben uns am ersten Abend dieser Vortragsreihe Daniel 2 angeschaut, wo natürlich diesem großen Traum, diesem berühmten Traum des Großkönigs, Sie wissen schon wer, nicht wahr? In diesem Traum die Weltgeschichte dargestellt worden ist, mit all ihren Facetten. Und dann kam dieser Stein am Ende, der Weltgeschichte, wie wir sie heute kennen, ein Ende bereiten würde. In Daniel 2, Vers 34 heißt es, du sahst zu, bis sich ein Stein losriss, ohne Zutun von Menschenhänden, und das Bild an seinen Füßen traf, die aus Eisen und Ton waren, und sie zermalmte. Wir haben gelernt, dieser Stein war ein Symbol für Jesus Christus, für Gottes Reich. Jesus kommt wieder. So haben wir gelernt am ersten Abend. Das Ende dieser Weltgeschichte ist kein Atomkrieg und kein UFO und auch kein Meteorit, der aus der Bahn geschleudert worden ist, sondern die Wiederkunft Jesu. Nun, wenn Menschen über das Ende der Welt nachdenken, schwingt da oft eine gewisse Furcht mit, eine gewisse Angst, eine Idee, dass man sich vorbereiten muss, dass man irgendwie Nahrungsmittel bunkern muss, vielleicht ein Survival-Training machen muss. Das hat in der letzten Zeit wieder Hochkonjunktur. Ja? Menschen verbreiten über YouTube, wie man sich vorbereiten muss auf den Ernstfall. Die Krise vor einigen Jahren hatte ich Kontakt mit einigen Menschen, die mir erzählten, dass dann und dann und dann die Welt untergehen würde. Sie hätten schon alles vorbereitet. Sie hatten tonnenweise Getreide gespeichert und haben mir gesagt, wenn es dann soweit ist, könne ich zu ihnen kommen. Sie hätten noch ein bisschen Getreide für mich mit. Wenn Jesus über das Ende der Welt gesprochen hat, hat er mit einem Gedanken begonnen und der ist sehr interessant. Er sagte nämlich, euer Herz erschrecke nicht. Jesus hat niemals über das Ende gesprochen, um mit Angst zu arbeiten und die Leute irgendwie einzuschüchtern. Im Gegenteil, er sagte, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder. Hier haben wir die Versprechung Jesu, die Verheißung Jesu, nicht in irgendwelchen prophetischen Symbolen, sondern in der klarsten, unmissverständlichsten Sprache, die Jesus wählen konnte. Er sagte, ich komme wieder. Und dann sagt er den Grund, warum er wiederkommt. Manche Leute glauben, er kommt einfach wieder, um die Bösen zu strafen oder den Antichristen zu vernichten oder dies und jenes. Aber der Hauptzweck seiner Wiederkunft ist sehr viel persönlicher. Er sagt, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Jesus Christus möchte eine persönliche Beziehung zu uns haben und auf Dauer ist das nur möglich, wenn man sich auch tatsächlich von Angesicht zu Angesicht sieht. Ich bin ja jetzt eine Woche lang von zu Hause weg gewesen und preis den Herrn für Skype und für Handys. Ich konnte mit meiner Frau jeden Tag kommunizieren. Aber auf Dauer ist das keine Lösung, wenn sie dort in der Nähe von Stuttgart wohnt und ich in Bern. Ich freue mich auf den Tag, der wird morgen sein, wenn ich wieder nach Hause fahren kann, um sie in meine Arme schließen zu können. Und genauso ist es eigentlich auch mit Gott und uns, mit Jesus und uns. Wir beten, wir reden zu ihm, das ist quasi so eine Art technikloses Skype, nicht wahr? Wir lesen sein Wort, wir bekommen seine Textnachrichten, aber er möchte uns irgendwann nochmal in den Arm nehmen. Und genau das ist diese Idee, damit auch ihr seid, wo ich bin. Nun, seit wann ist diese Idee von der Wiederkunft präsent? War Jesus der Erste, der das in den Raum geworfen hat, der diese Idee aufgebracht hat, oder gab es das schon vorher? Die Bibel sagt uns, dass schon Henoch, der siebte nach Adam, das ist also quasi ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte, in der Zeit noch vor der Sintflut, dass er geweissagt, also prophezeit hätte, indem er sprach, siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Zehntausenden. Mit anderen Worten, lange bevor Jesus zum ersten Mal auf der Erde war, war bereits sein zweites Kommen, die Wiederkunft, ein Thema in der Menschheit. Und fast seit es Menschen gibt, ist diese Idee präsent, dass Jesus nicht nur einmal kommen würde, der Sohn Gottes, der Messias, um die Menschheit zu erlösen, sondern auch ein zweites Mal, um der Weltgeschichte, wie wir sie kennen, ein Ende zu bereiten. Weiß jemand noch, wie viele Prophezeiungen es im Alten Testament gab, die vom ersten Kommen Jesu gesprochen haben? Vom ersten Kommen Jesu. Wie viele Prophezeiungen gab es da? Ungefähr 300. Jetzt schätzen wir mal. Wer das Alte Testament vom ersten Kommen Jesu, nicht wahr, seine, wo er geboren wird und wie er geboren wird und wann er geboren, also wann er auftritt und wie er dann verraten wird, all diese Dinge sind ja prophezeit worden. Wenn das erste Kommen mit 300 Prophezeiungen beschrieben wird, gibt es dann vom zweiten Kommen Jesu weniger, genauso viel oder mehr Prophezeiungen? Mehr, okay. Wie viel? 400? 500? Was würden wir schätzen? 400? Geben wir noch eine Schätzung? 600? Noch eine Schätzung? 1200? Okay. Es sind 2400. Das heißt, achtmal so viel Verse in der Bibel sprechen vom zweiten Kommen und allen Ereignissen, die direkt oder indirekt damit zusammenhängen. Achtmal so viele Verse wie vom ersten Kommen. Jemand hat mal ausgerechnet, dass statistisch, wenn man die Bibel liest, jeder 25. Vers etwas von der Endzeit, der Wiederkunft Jesu und den direkt damit verbundenen Ereignissen zusammenhängt. Und da stellt sich die Frage, wenn die Christenheit so viel vom ersten Kommen Jesu spricht, was natürlich fundamental wichtig und entscheidend ist, warum hört man so wenig vom zweiten Kommen Jesu, das ja offensichtlich einen mindestens genauso wichtigen Fokus in der Bibel hat? Wir wollen heute von der Wiederkunft Jesu sprechen. Die erste und größte Frage, die sich alle natürlich stellen, ist, wann wird er wiederkommen, nicht wahr? Wartet die Menschheit nicht schon jetzt seit geraumer Zeit? Er war da vor 2000 Jahren hier und ist immer noch nicht wiedergekommen. Die Frage ist nicht jung. Sie ist fast genauso alt wie das Versprechen von Jesu. Er sagt sie nämlich, als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird dies geschehen? Und was ist das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit? Gibt es da irgend so ein Merkmal, ein Zeichen, so ein Wegweiser? Wenn das passiert, dann wissen wir, du kommst bald wieder. Wann kommst du? Und eine Frage, die Menschen seitdem immer wieder gestellt haben. Gläubige Menschen fragen sich, wann kommt Jesus wieder? Woher kann man das wissen? Was sind die Zeichen? Und Jesus antwortete ganz interessant. Er sagte nämlich, und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Acht. Was heißt habt Acht? Vorsicht, nicht wahr? Rotes Warndreieck. Achtung, Gefahr. Habt Acht, dass euch niemand verführt. Noch bevor er irgendein Zeichen gibt, sagt Jesus bei diesem Thema der Wiederkunft Jesu und auch der Frage wann, kann es massive Verführung geben. Habt Acht, dass euch niemand verführt, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Nun, ich weiß nicht, ob Sie schon mal jemanden getroffen haben, der behauptet, Christus zu sein. Schon mal jemand getroffen? Ich habe ein paar Mal mitgebracht hier. Hier haben wir den Gründer der Moon-Sekte. Der ist vor einigen Jahren gestorben. Er behauptete, der Sohn Gottes zu sein. Dann haben wir hier Apostel Dr. José Luis de Jesus. Und der ist ganz interessant. Der behauptet nämlich gleichzeitig, der Christus und der Antichristus zu sein. Ich weiß nicht, wer ihm das eigentlich abnimmt, aber er hat natürlich wie jeder andere Verrückte auch Nachfolger. Die ihm nachfolgen, genauso wie dieser Mann hier. Sein Name ist Vissarion und er lebt in der ostrussischen Taiga. Ein Reporter nannte das die Stechmückenhölle. Und da lebt er mit langem, wallenden Haar und weißen Gewändern und meditiert jeden Tag und gibt so Weisheiten von sich. Und Menschen verlassen Haus und Hof, um dort bei ihm in der russischen Wildnis zu leben und ihm nachzufolgen. Ja, hat sogar eine Internetseite, kann man seine Lehren auch dann studieren und so weiter. Der hier ist ein bisschen pragmatischer, Apollo C. Qui Boloy auf den Philippinen. Der ist schon seit 41 Jahren angeblich gesalbt als der Sohn Gottes. Und der lässt sich von den armen Filipinos, die ihm das glauben, ein wirklich tolles Anwesen finanzieren. Also ich habe mal ein Video gesehen, der lebt wirklich fast wie der Sohn Gottes im Garten Eden. Ja, ganz, ganz großes Anwesen und ja, leider finanziert mit dem letzten Hemd der armen Gläubigen dort, die ihm das dummerweise abnehmen. Da ist der vielleicht noch ein bisschen freundlicher, zumindest von seinem Gesichtsausdruck. Dieser junge Mann hier ist Australier und behauptet ebenfalls, Jesus Christus zu sein. Und er hat sogar die Besonderheit, dass er eine Lebensgefährtin hat. Und die ist natürlich, Sie raten es, Maria Magdalena, ganz genau. Nun, wir lachen vielleicht und schmunzeln, obwohl es für alle diese Menschen auch Leute gibt, die das tatsächlich glauben. Man wundert sich manchmal, was für Irrsinn Leute glauben können, aber es gibt für jeden Irrsinn irgendjemand, der es glaubt. Aber das ist nicht das Einzige, woran Jesus sprach. Als Jesus sagte, Menschen werden kommen und sagen, ich bin der Christus, dann lohnt es sich, darüber nachzudenken, dass Christus ein Titel ist und kein Name. Christus heißt der Gesalbte. Und gesalbt wurden damals im Alten Testament Könige, Priester und Propheten. Und wenn man das im Hinterkopf hat und vor allem das, was wir gestern und vorgestern studiert haben, dann glaube ich, meint Jesus auch diejenigen, die vorgeben, Priester zu sein und Könige zu sein und vorgeben, wie Propheten unfehlbar zu sein und viele verführen. Auch das ein Zeichen der Zeit, aber davon haben wir gestern eine ganze Menge gehört. Matthäus 24, Vers 6, jetzt beginnt Jesus mit den Zeichen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören, habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Nun, wenn Menschen über Matthäus 24 predigen, ich habe schon oft mal so Vorträge gehört, dann klingt das meistens so. Im Nahen Osten ist Krieg, in Syrien ist Krieg, im Irak ist Krieg, das heißt, Jesus kommt jetzt wieder. Aber Jesus sagt genau das Gegenteil. Er sagt, ihr werdet von Kriegen hören, ihr werdet von Kriegsgerüchten hören, aber es ist noch nicht das Ende. Nicht jede Bombe im Gazastreifen ist das Zeichen, dass Jesus wiederkommt. Stattdessen sagt Jesus, denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Nun, ich gehe mal davon aus, dass die meisten von uns wissen, was Wehen sind. Ich frage aber trotzdem, ich hatte mal vor kurzer Zeit, ein paar Jahre schon her, mit jemandem die Bibel studiert, einem jungen Mann, der war so ausgehender Teenager, und den fragte ich, du weißt, was Wehen sind? Und er sagte, ja, natürlich, das ist das, was die Frau ruft, wenn sie ein Kind gebiert. Sie ruft dann Wehe, Wehe, nicht wahr? Knapp daneben. Deswegen frage ich, nicht wahr? Wir wissen alle, was Wehen sind. Was sind Wehen? Also ich meine, ich weiß das nur vom grünen Tisch, nicht wahr? Aber hier gibt es bestimmt viele Menschen, die uns sagen können, was Wehen sind. Was sind Wehen? Das sind Schmerzen, die welche Eigenschaft haben? Sie kommen in Wellen und sie nehmen dann ab oder zu. Sie nehmen zu an Intensität und auch an Häufigkeit, wenn ich richtig informiert bin, nicht wahr? Und Jesus sagt, Kriege und Hungersnöte und Erdbeben, und das wird es immer geben, aber über den globalen, das globale Panorama gespannt, wird das an Intensität zunehmen. Und ich habe das mal an einem Beispiel versucht zu illustrieren. Ich habe mir mal das Beispiel der Erdbeben herausgegriffen. Nun, Statistiken sind immer, nicht wahr, haben immer so eine Fehlerquote und dies und jenes. Und man weiß auch von den frühen Jahrhunderten nicht immer, ob man alle Erdbeben erfasst hat. Da gab es mal vielleicht ein Erdbeben in Antarktika und niemand hat es mitbekommen oder so. Aber hier, das ist vom National Geophysical Data Center in den USA. Und die haben folgende Erhebung. Ich habe jetzt nur die ganz starken Erdbeben mit auf der Richterskala 7,0 oder dann auch nochmal extra die ganz starken, also 8,0. Das sind Erdbeben, die wirklich Menschenleben kosten, wo Infrastruktur dauerhaft zerstört wird und so weiter und so fort. Für das erste Jahrhundert ist uns ein Erdbeben dieser Größenordnung bekannt. Für das 15. Jahrhundert sind es dann schon 12 mit zwei besonders schweren. Also wie gesagt, vielleicht gibt es da noch ein paar, die man vergessen hat, aber es geht um eine generelle Tendenz. 16. Jahrhundert sind schon 28 mit 12 schweren, 17. sind es 60 mit 20, im 18. dann nochmal, im 19. haben wir dann 210 mit 60 besonders schweren und im letzten Jahrhundert waren es 941. Also, wie gesagt, auch wenn hier noch 3, 4 Erdbeben dabei waren, die wir nicht mitbekommen haben, so die generelle Tendenz ist, denke ich, genau so, dass man die Worte Jesu bestätigen kann. Es sind Wehen, die zunehmen an Intensität. Und die Frage ist natürlich, wie stark können die Wehen noch werden, nicht wahr? Also Frauen haben mir mal gesagt, wenn ich sie gefragt habe, irgendwann merkt man wohl angeblich, es ist so ein Point of No Return. Irgendwann merkt man, jetzt kommt's, nicht wahr? Das ist natürlich hier jetzt schwer zu bestimmen, aber wir sehen sozusagen eine ganz deutliche Tendenz. Matthäus 24 sagt weiter, dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten und ihr werdet verhasst sein oder gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Christenverfolgung ist in unseren Augen doch eine Sache der Geschichte, oder? Da denken wir an das Kolosseum, an den Zirkus in Rom, wir denken an Löwen, die lange nichts gegessen haben und denen dann die Christen vorgeworfen worden sind. Das ist unsere Vorstellung von Christenverfolgung. Doch wissen Sie eigentlich, welches Jahrhundert in der Weltgeschichte der letzten 2000 Jahren das Jahrhundert mit der stärksten Christenverfolgung gewesen ist? Das war das letzte Jahrhundert. Vielleicht kennen Sie Organisation Open Doors, eine Organisation, die Christenverfolgung in allen Ländern dokumentiert und dann immer so ein Ranking auch herausgibt. Sehr interessant und auch sehr erschütternd oft, welche Berichte es gibt. Ich erinnere mich vor allem an eine Geschichte in Nordkorea, wo Christen mit einer Bibel entdeckt worden sind. Und dann war das so ähnlich wie in Rom. Ja, dann wurde das Stadion mit Menschen gefüllt, Zehntausende von Menschen. Und dann wurden die Christen in der Mitte im Rasen hingestellt. Man hatte zwar keine Löwen auf sie gehetzt, dazu hat man jetzt Kalaschnikows. Aber da wurden diese Christen dann vor diesen Zehntausenden Menschen in Stücke geschossen. Das alles gibt es heute immer noch und in viel größerem Umfang, als es im Römischen Reich jemals möglich gewesen ist. Und die Tendenz in vielen Ländern ist eher negativ als positiv. Ich habe einige Freunde, die in China auch leben und die mir sagen, dass in den letzten Monaten die chinesische Regierung wieder sehr stark gegen Christen, vor allem gegen ausländische Einflüsse im Christentum vorgeht. In Matthäus 24 geht es dann weiter, Jesus sagt, und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Wir haben ja einiges davon auch schon gestern und vorgestern uns angeschaut, müssen wir heute nicht wiederholen. Und dann sagt er, und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Was für ein interessanter Vers nebenbei gesagt. Ich höre in christlichen Kirchen immer und immer wieder, rede nicht so viel über das Gesetz, rede mehr über die Liebe. Wir wollen ja nicht gesetzlich sein, wir wollen ja mehr die Liebe fördern. Aber Jesus sagt, wenn die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, dann wird die Liebe erkalten. Denn wir haben gelernt, das Gesetz Gottes beschreibt die Liebe Gottes. Gott ist die Liebe und er ist es immer gesetzmäßig. Und ich weiß nicht, wie es hier in Bern ist, aber in vielen Teilen der Welt bestätigen Menschen die Tendenz, die generelle Tendenz in der Gesellschaft geht eher dahin, dass soziale Kontakte und auch das Miteinander in der Gesellschaft unter Nachbarn, in der Arbeitswelt, dass das eher kälter wird, als dass Menschen mehr zusammenrücken. Aber all das sind nur Wegmarken, die sozusagen zeigen, es kommt bald, es kommt. Aber das eine Zeichen, das die Wiederkunft Jesu sozusagen triggert, das ist Matthäus 24, Vers 13 und 14. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und dann wird das Ende kommen. Warum ist Jesus bisher noch nicht gekommen nach 2000 Jahren? Einer der Hauptgründe ist, seine Nachfolger haben nach 2000 Jahren es immer noch nicht geschafft, die Botschaft vom Kreuz in der ganzen Welt zu verkündigen. Trotz Satelliten, trotz Telegrafen, trotz Skype und Handy und alles, was wir haben, gibt es immer noch nicht nur Tausende, ja Millionen Menschen. Jetzt vielleicht nicht gerade in der Schweiz, aber vielleicht auch dort, hier und dort, aber vor allem auch in Gebieten wie in Südostasien und vielen anderen Gegenden, die noch keinen blassen Schimmer von den grundsätzlichsten Ideen des Evangeliums haben. Und ich glaube, dass in unserer heutigen Generation, in unserer Zeit mit den Möglichkeiten, die wir haben, sehr schnell auch die letzten Gruppen, die letzten Bevölkerungsteile der Welt erreicht werden können, vorausgesetzt, es gibt auch Menschen, so wie in früheren Zeitaltern, die bereit sind zu gehen und sich gebrauchen zu lassen. Das Evangelium ist noch niemals per Joystick in die Welt gegangen. Es braucht immer reale Menschen, die etwas dafür investieren. Ja, etwas opfern. Und wenn Sie mal was wirklich Spannendes lesen wollen, lesen Sie mal Geschichten von Missionaren, die nach China gegangen sind im 19. Jahrhundert oder nach Indien, was die erlebt haben. Das ist unglaublich. Wenn das Evangelium in der Welt verkündigt ist, wenn jeder Mensch auf dem ganzen Erdball eine Möglichkeit gehabt hat, Gott kennenzulernen, dann sagt die Bibel, dann wird das Ende kommen. Nun, wie wird das Ende sein? Die Bibel sagt einige Dinge über diese Wiederkunft. Wir haben ja gelernt, es wird auch Verführung geben. Deswegen müssen wir genau wissen, wie die Wiederkunft Jesu stattfinden wird. Schauen wir mal diesen Vers an und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Die Wiederkunft Jesu ist ein globales Ereignis. Sie ist nicht lokal, sie ist nicht nur irgendwo auf einen bestimmten Ort begrenzt, sondern wenn Jesus wiederkommt, werden es alle Menschen mitbekommen. Dazu passt, was in Offenbarung 1, Vers 7 steht. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen, alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Mit anderen Worten, wenn Sie erst die schweizerische Tagesschau anmachen müssen, wo Ihnen eine freundliche Dame erzählt, dass in Rio de Janeiro ein Jesus wiedergekommen ist und Sie haben ihn nicht mit Ihren eigenen Augen kommen sehen, ist das irgendjemand sonst, aber nicht Jesus, der Jesus aus der Bibel. Jesus kommt so, dass jedes Auge, nicht nur ein paar, sondern jedes Auge ihn sehen wird. Das heißt, wenn er kommt, ist es global und es ist für jeden sichtbar. Nun, wie genau wird das sein? Es gibt eine interessante Geschichte, als Jesus kurz nach seiner Auferstehung in den Himmel aufgefahren ist. Er hatte seine Jünger nochmal für letzte Instruktionen versammelt. Die haben sich mit Jesus ausgetauscht. Die haben ihm Fragen gestellt. Was sollen wir machen, wenn wir diese Frage haben? Was sollen wir machen, wenn das Problem auftritt? Und Jesus hat ihnen erklärt, mach das, mach jenes, nicht wahr? Haben die letzten Fragen gestellt und während sie zu sprechen, nicht wahr, fängt ihr Gesprächspartner an zu schweben. Was für ein Gefühl, nicht wahr? Jesus, wo gehst du hin? Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Wie hätten sie geschaut, wenn ihr Gesprächspartner plötzlich vom Boden abhebt? Ich kann Ihnen sagen, wie die Jünger geschaut haben. Und als sie unverwandt zum Himmel blickten, während er dahin fuhr, siehe, da standen zwei Männer, Engel, in weißer Kleidung bei ihnen. Und ich liebe das, was die jetzt sagen. Die sprachen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Als ob es das Normalste auf der Welt wäre, dass jemand, mit dem man gerade redet, so auf den Wolken des Himmels so hinweggeht. Was guckt ihr so? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird, Achtung, in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Das heißt, das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie auf dem Flughafen, nicht wahr? Das Flugzeug, das startet und dann sieht man es noch ganz gut und dann sieht man es immer noch ein bisschen schlechter und dann sieht man es da noch, nicht wahr? Und dann ist es immer kleiner und dann ist es ein Punkt und dann ist irgendwann weg. Und genauso kommt er wieder. Irgendwann wird man diese kleine Wolke sehen, so groß wie eines halbes Mannes Hand. Dann kommt sie näher und näher und näher und näher und näher und näher. Ganz genauso. Nun, bei diesem Thema gibt es immer einige sehr kluge Menschen, die mich dann fragen, aber Christopher, wie sollen ihn denn alle sehen? Ist die Erde nicht rund? Und wenn er jetzt von da kommt, wie sehen ihn die? Und wenn er jetzt von hier kommt, wie können ihn die sehen? Gute Frage. Schauen wir mal, was der Text in der Bibel uns sagt. In Matthäus 25, Vers 31 heißt es, wenn aber der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm. Jesus kommt nicht alleine. Dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen. Nun, was bedeutet es, wenn ein Engel in seiner Herrlichkeit sich präsentiert? Da gibt es eine schöne Geschichte im Neuen Testament, als Jesus begraben war und am Sonntagmorgen da noch im Grab lag, da gab es ja Männer, die ihn bewacht haben. Wer hat ihn bewacht? Römische Soldaten. Römische Legionäre waren nicht einfach Stadtpolizisten. Das waren Elite-Soldaten. Also bei uns in Deutschland heißen die dann GSG 9. Wie heißen die Elite-Soldaten der Schweiz? Gibt es da irgendeine Elite-Einheit? Alle Schweizer Soldaten sind Elite-Soldaten. Wie auch sonst. Ja. Wie auch sonst. Die römischen Legionäre, die waren nicht aus Butter. Wenn die im Teutoburger Wald gegen diese wild gewordenen, halbnackten, kühnen Germanen gekämpft haben, die da von den Bäumen gesprungen sind mit ihren Äxten, da standen sie ihren Mann. Römische Legionäre waren einiges gewohnt und die standen jetzt hier mit einer ganzen Kohorte, mit der ganzen Einheit vor diesem Grab und dann sagt die Bibel, kommt ein Engel in seiner Herrlichkeit, der kommt so vom Himmel angeschwebt, ja, und der berührt den Erdboden und es macht boom, riesiges Erdbeben, nicht wahr? Es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, trat dazu, wälzte den Stein vom Eingang hinweg und setzte sich darauf. Sein Aussehen war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Von seinem furchtbaren Anblick aber erbebten die Wächter und wurden wie tot. Piu. Alle römischen Elitesoldaten, alle Legionäre, wie tot. Ein Engel. Nun, wenn Jesus wiederkommt, wie viele Engel bringt er mit? Wie viel ist alle? Wie viele Engel gibt es? Nun, die Bibel sagt uns zumindest mal 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000. Mathematisch wären das dann 100 Millionen, noch was. Ich glaube, das ist jetzt nicht hier eine genaue Abzählung der Engel, sondern eher so die Idee von sehr viele. Ich meine, wenn jeder Mensch, der heute lebt, einen Schutzengel hat, dann hätte man ja schon mal 7 Milliarden. Wenn also Milliarden von Engeln in ihrer Herrlichkeit kommen und den gesamten Globus umspannen mit ihrer Herrlichkeit. Glauben Sie, dass man das mitbekommt? Außerdem sagt die Bibel nicht, dass Jesus von allen zur selben Sekunde gezeigt wird. Vielleicht macht er auch eine kleine Tour, nicht wahr? Wer weiß. Aber macht sich keine Gedanken. Jesus wird von allen gesehen werden. Die Wiederkunft wird niemand verpassen. Und dann kommt sogar diese interessante Aussage, denn der Sohn des Menschen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln kommen. Mit anderen Worten, wenn Jesus wiederkommt, ist das kein Ereignis, wo Gott der Vater sagt, ja, hol sie mal, nicht wahr? Ich bereite schon mal alles vor. Wenn Jesus wiederkommt, will der gesamte Himmel dabei sein. Noch etwas. Es heißt hier, denn der Herr selbst wird, wenn der Befehler geht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen. Wir haben jetzt in dieser Woche immer wieder sehr, sehr schöne Posaunenmusik gehört, nicht wahr? Und ein wahrer Meister der Posaune ist in der Lage, auch die Posaune leise zu spielen. Trotzdem wissen Sie vermutlich auch, dass die Posaune auch sehr laut sein kann, oder? Wie laut kann eine Posaune spielen? Also, weiß jemand, wie laut ein Düsenflugzeug ist, wenn es so startet? Wie viel Dezibel? 140? Der Weltrekord in einem Orchestergraben liegt bei 126 Dezibel, gemessen im Stuttgarter Opernhaus. Achtung, vor den Waldhörnern. Ja, die blasen nach hinten weg, nicht wahr? Stuttgarter Opernorchester. Also die Idee ist, Blasinstrumente, wenn man sie so richtig trainiert ist und mit so richtig reinbläst, können ohrenbetäubend laut sein. Ja, wenn Sie es nicht glauben, schaffen Sie Ihrem Sohn eine Trompete an, der wird Sie davon überzeugen. Aber diese Posaune wird nicht von einem Profimusiker geblasen, sondern von einem Gott, der eine ewige Lunge hat. Das wird man hören. Das heißt, die Wiederkunft ist global, sie ist für jeden sichtbar und sie ist für jeden hörbar. Ich liebe, dass sie Psalm 50 sagt, unser Gott kommt und schweigt nicht. Er wird sich nicht geheim irgendwie durch die Hintertür hineinschleichen. Wenn Gott dieser Weltgeschichte ein Ende macht, kriegt es jeder Einzelne mit. Dazu sagt die Bibel, die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. All die Gläubigen, wir haben das ja angeschaut vor ein paar Abenden, die in Jesus Christus gestorben sind, werden bei der Wiederkunft neues Leben erhalten. Und dann heißt es, danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Was für ein gigantischer Vers. Auf den freue ich mich am allermeisten. Das heißt, was hier steht ist, wenn Jesus wiederkommt, wird es einen Moment geben, wo wir alle vom Erdboden abheben. Dann werden wir gucken und sagen, nicht wahr, da Bären, Berau, nicht wahr, das ist Emmental. Na, wahrscheinlich werden wir eher nach hinten, nach oben gucken, nicht wahr? Wir werden froh sein, dass wir da nicht mehr sind. Wir werden Jesus in der Luft begegnen. Was bedeutet? Wenn Sie hören auf CNN News, Breaking News, in Lagos, in Nigeria, geht Jesus durch ein Fußballstadion und heilt die Menschen. Dann können Sie wissen, wenn es ein Jesus ist, den Sie nicht gesehen haben und den nicht alle Menschen gleichzeitig sein Kommen bemerkt haben und wenn Sie die Posaune Gottes nicht gehört haben und dieser vermeintliche Jesus auch nur mit einem Hacken auf dem Erdboden ist, ist es nicht der Jesus der biblischen Prophetie. Und ich sage das mit solchem Nachdruck, weil Jesus sagt, es werden viele verführt werden. Hab Acht, dass ihr nicht verführt werdet. Wir müssen wissen, wie Jesus wiederkommt. Wenn er wiederkommt, kommt er in den Wolken des Himmels, aber nicht um den Erdboden zu berühren, sondern um uns zu sich zu holen. Die Engel werden uns zu ihm bringen und wir werden ihm begegnen in der Luft. Paulus sagt, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Es wird ja einige geben, die ihn lebendig wiederkommen sehen. Und ganz ehrlich, das ist mein Traum. Also wenn ich vorher auch sterben werde, das ist okay. Aber mein Traum wäre es, ihn lebendig zu sehen, bevor ich gestorben bin. Wir werden aber alle verwandelt werden. Jetzt kommt's. Bist du, lieber Freund, liebe Freundin, mit deinem Körper etwas unzufrieden? Hier kommt die gute Nachricht. Wir werden alle verwandelt werden, plötzlich, in einem Augenblick. Du kannst dir den Schönheitschirurgen sparen. Die Schönheits-OP kommt kostenlos, ohne Schmerzen, in einem Augenblick. Das ist eine gute Nachricht, oder? Zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich. Und dann werden sie rufen, wir haben das ja angeschaut am letzten Mittwoch. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Was wird das für ein Tag sein? An dem Tag müsste man eigentlich auf einem Friedhof sein, wenn die Leute hervorkehren und rufen. Wir hatten solche Angst vor dem Tod und es war ja gar nichts. Wir haben einfach geschlafen. Nun, was passiert mit den Menschen, die Jesus nicht angenommen haben, die das Evangelium abgelehnt haben, die sich der Verführung angeschlossen haben, von der wir gestern und den Tagen vorher gesprochen haben? Die Bibel sagt, dass Gott Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen. Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft. Ich habe mich früher mal gefragt, wie ist das möglich? Warum gibt Gott uns die freie Wahl, nicht wahr? Für wen du kannst dich für oder gegen mich entscheiden, und dann vernichtet er doch diejenigen, die sich gegen ihn entscheiden. Wir haben ja teilweise darüber schon gesprochen am Mittwoch. Aber hier gibt es noch einen Punkt, den ich anbringen möchte. Auf Patmos sah Johannes in der Offenbarung und der Himmel entwich wie eine Buchrolle, die zusammengerollt wird. Wir haben ja darüber gesprochen in Hiob, nicht wahr? Dass die Toten tot sind, bis die Himmel nicht mehr sind. Der Himmel entwich wie eine Buchrolle, die zusammengerollt wird, und alle Berge und Inseln wurden von ihrem Ort weggerückt. Gefährlicher Ort für alle, die in der Innerschweiz leben, nicht wahr? Alle Berge werden weggerückt. Und die Könige der Erde und die Großen und die Reichen und die Heerführer und die Mächtigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Klüften und in den Felsen der Berge. Und Achtung, und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes. Wenn Menschen Jesus wiederkommen sehen, werden sie seinen Anblick nicht ertragen können. Ja, wieso das denn nicht? Menschen haben ja Angst vor verschiedenen Tieren. Manche Leute, ich habe panische Angst vor Hunden. Manche Leute haben Angst vor Spinnen. Aber wer hat eigentlich Angst vor einem Lamm? Also, bis auf das Lamm, das wir gestern kennengelernt haben, nicht wahr? Das spricht wie ein Drache, aber das mal außen vor. Also das echte Lamm. Also ein echtes Lamm. Schon mal jemand gesehen, der durch ein Dorf rennt und sagt, Hilfe, Hilfe, ein Lamm ist hinter mir her. Nein. Nein. Warum? Wie schaut ein zorniges Lamm aus? Ich meine, das steht da, aber denken wir mal nach, wie sieht ein zorniges Lamm aus? Wenn Jesus wiederkommt, hat er nicht seine Ich bin der Richter und werde euch alle umbringen Maske auf. Nein, 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 nein. Jesus kommt wieder als derselbe, der er immer ist, denn er ist immer derselbe. Aber die Menschen werden erkennen, dass er derjenige ist, der an ihrer Herzenstür angeklopft hat, und sie haben ihn ignoriert. Sie haben gegen ihn rebelliert. Sie haben denjenigen, die ihn lieben, sogar noch Schmerzen zugefügt. Und sie werden lieber sterben, als Jesus in die Augen zu schauen. Ja, Achtung, sie möchten lieber gesteinigt werden, als bei Jesus zu sein. Das ist ihr Wunsch. Wenn sie Jesus sehen, in all seiner Herrlichkeit, sagen sie, wir wollen lieber tot sein, wir wollen lieber von Steinen bedeckt werden, gesteinigt werden, als dem in die Augen zu schauen, der für uns gestorben ist und den wir konsequent in unserem Leben gehasst und abgelehnt haben. Dann werden sie rufen, denn der große Tag seines Zorns ist gekommen, und wer kann bestehen? Nun, nicht alle Menschen werden so reagieren. Es wird eine zweite Gruppe geben, die wird etwas ganz anderes sagen. Die wird sagen, an jenem Tag wird man sagen, seht, das ist unser Gott, auf den wir gehofft haben, dass er uns rette. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Und nun lasst uns frohlocken und fröhlich sein in seiner Rettung. Während die einen sagen, wir wollen lieber sterben, Berge fallen auf uns. Während die anderen sagen, das ist mein Jesus. Das ist der Jesus, zu dem ich gebetet habe, der mir geholfen hat, der meine Gebete erhört hat. Das ist der Jesus, von dem ich gelesen habe in der Offenbarung, im Johannesevangelium. Das ist der Jesus, der mir gezeigt hat, wie mein Leben, ich besser leben kann, von dem ich euch erzählt habe. Das ist der Jesus, mein Erlöser. Dort wird es niemanden geben, der sagt, ach Jesus, dich gibt's also, erzähl mal ein bisschen von dir. Es gibt dann keinen neutralen Boden mehr. Jeder Mensch wird eine Entscheidung gefällt haben. Die einen werden sagen, nein, weg von diesem Angesicht. Die anderen werden sagen, wir kennen ihn. Das ist der Erlöser, den wir bereits angenommen haben. Die Vorbereitung auf die Wiederkunft ist heute. Denn heute können wir eine Entscheidung fällen, mit Jesus zu leben. Heute können wir auf ihn hoffen. Heute können wir ihn als unseren Retter annehmen. Und dann können wir an jenem Tag sagen, das ist der Jesus, auf den ich gehofft habe. Nun, einige Menschen glauben trotz all dem, was wir gerade gesehen haben, nämlich dass Jesus buchstäblich wiederkommt, mit allen Engeln, sichtbar und hörbar und global, glauben trotzdem heute eine ganze Reihe von Christen, dass in Wirklichkeit die Wiederkunft ein sehr geheimes Ereignis sein wird. Sie glauben an eine sogenannte geheime Entrückung. Und sie basieren das zum Beispiel auf Texte wie diese. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Und kommt der Dieb in der Nacht nicht geheimnisvoll? Da gibt es dann so Filme und Bücher, die beschreiben, wie dann Christen ganz plötzlich so wegentrückt werden, so quasi als wenn sie weggebeamt werden. Ja? Da fährt dann ein Christ vielleicht auf der Autobahn und er ist der einzige Christ in seinem Auto. Die Mitsitzer sind keine Christen. Und plötzlich kommt die Entrückung und sitzen die in einem führerlosen Auto. Aber was lehrt die Bibel zu diesem Punkt? Wir haben gesehen, Jesus kommt wieder sichtbar, hörbar, mit allen Engeln, alle werden es sehen, global. Was meint dieser Text? Es ist gut, wenn man den Text weiterliest, denn es heißt, er kommt wie ein Dieb in der Nacht, dann werden die Himmel mit Krachen vergehen. Die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Das klingt jetzt nicht geheim, oder? Also was bedeutet das, dass er wie ein Dieb in der Nacht kommt? Jesus sagt, wenn der Hausherr wüsste, in welcher Nachtstunde der Dieb käme, so würde er wohl wachen. Das heißt, die Idee ist, dass viele Menschen nicht vorbereitet sein werden auf diese plötzliche, sichtbare, hörbare, globale Wiederkunft Jesu. Paulus spricht davon, wenn er sagt, denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Achtung, wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit. Interessanterweise Schlagworte, die heute immer wieder gebraucht werden. Wir brauchen Frieden und Sicherheit, nicht wahr? Wenn sie sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich, mit anderen Worten überraschend, überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau und sie werden nicht entfliehen. Und jetzt kommt's. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Mit anderen Worten, Jesus kommt nur für die Ungläubigen wie ein Dieb in der Nacht, nicht für die Gläubigen. Und es ist eigentlich paradox und auch traurig, dass viele aufrichtige Christen ehrlich meinen, dass Jesus nur für die Christen wie ein Dieb in der Nacht kommt, um sie geheim zu entrücken, wo die Bibel das exakte Gegenteil sagt. Jesus kommt nur für die Ungläubigen wie ein Dieb in der Nacht, denn sie sind nicht vorbereitet auf seine globale sichtbare Wiederkunft. Paulus sagt, ihr seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Finsternis noch der Nacht an. Euch überfällt dieser Tag nicht wie ein Dieb. Wann sind wir Söhne des Lichts? Wenn wir Jesus in unser Herz gelassen haben. Der Gott, der gesagt hat, es werde Licht, der kann es auch in unseren Herzen Licht werden lassen. Und wenn wir Jesus heute im Herzen haben, wenn wir heute eine Entscheidung für ihn fällen oder gefällt haben und mit ihm leben, werden wir von der Wiederkunft nicht überrascht werden, denn wir werden ihm folgen in all dem, wie er uns darauf vorbereiten wird. Wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Und deswegen sagte der Paulus, lasst uns nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Ganz wichtig, Vorbereitung auf die Wiederkunft hat nichts mit Fanatismus, mit Extremismus zu tun, wo man irgendwie sensationslustig jetzt irgendwie die Leute wild macht. Vorbereitung auf die Wiederkunft hat etwas mit Nüchternheit zu tun. Sich auf das Wort Gottes konzentrieren, mit Jesus Tag für Tag leben, die Zeichen der Zeit aufmerksam beobachten, aber sich nicht herausfordern lassen von den Verführungen und der Spekulation des Satans, sondern einfach auf dem geraden Weg weitergehen, den Jesus weist. Und dann werden wir vollkommen sicher durch die Endzeit gehen. Jesus wird also wiederkommen, sichtbar, hörbar, global, mit allen Engeln, in der Herrlichkeit des Vaters. Die Toten werden auferstehen, wir werden ihm entgegengerückt, werden allesamt verwandelt und die Ungläubigen werden sterben, die ungläubigen Toten bleiben tot. Und dann, das haben wir schon am Mittwoch gesehen, wird es finster auf diesem Planeten, wüst und leer und dunkel. Die Berge beben und die Hügel schwanken wie am ersten Schöpfungstag, als alles noch Tohu Wabohu war. Das Hebräisch, wüst und leer. Tohu Wabohu. Und warum? Da ist kein Mensch mehr. das sogenannte Millennium beginnt. Wir wiederholen das hier nur ganz kurz. Die einzelnen Verse haben wir alle ja schon ausführlich besprochen am Mittwoch. Nur der Vollständigkeit halber. Wir haben gesehen, dann beginnt die Zeit, wo Satan mit seinen Dämonen für 1000 Jahre auf dieser Erde gefesselt wird. Nicht mit einer Titankette, sondern mit den Umständen. Kein Mensch ist da, den er verführen kann. Der Satan hat ja seit Jahrtausenden nichts anderes gemacht als verführen, oder? Der Satan arbeitet wie lange? 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Er hält keinen Ruhetag, weder Sabbat noch Sonntag noch irgendeinen Tag. 365 oder 66 Tage im Jahr seit 6000 Jahren. Kein Urlaub. Und jetzt bekommt er Zeit nachzudenken, denn da ist niemand, den er verführen kann. Ihm sind buchstäblich die Hände gebunden. Griff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und band ihn für 1000 Jahre. Wir haben festgestellt, der Satan wird jetzt zum ersten Mal sehen, so ganz leibhaftig, was übrig bleibt, wenn Gott sich mit seinem Geist und mit seinen Auserwählten zurückzieht. Da bleibt wie viel übrig? Nichts. Nur Staub und Tod und gar nichts. Finsternis. Das Reich Satans wird jetzt zum ersten Mal als das sichtbar, was es ist. Er regiert über ein Reich des Todes. Wir haben gesagt, er hat die Gelegenheit, etwas zu schaffen. Gott gibt ihm 1000 Jahre und er schafft 0, nichts. Der Beweis ist erbracht, dass er ein absoluter Lügner ist. Ein Mörder war er sowieso schon. Und jetzt gleichzeitig, das haben wir letztes Mal nur angedeutet, heißt es, dass die Gläubigen lebendig werden. Ich war, und 1000 Jahre mit Christus regieren, nicht auf der Erde, denn dort ist ja kein Mensch. Wenn sie nicht auf der Erde regieren, dann sind sie wo? Sie sind im Himmel, denn Jesus hat sie ja zu sich genommen. Sie haben sich mit Jesus vereinigt in der Luft und sind mit ihm in den Himmel gekommen. Es heißt hier, und das Gericht wurde ihnen übergeben. Wow. In 1. Korinther heißt es, wisst ihr nicht, dass die Heiligen, das sind die Gläubigen, die an Jesus festhalten, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Das meint also all die Dämonen, die auf der Erde sind. Das ist ein interessanter Gedanke, nicht wahr? Manche Menschen haben Angst vor ihren Dämonen, die sie möglicherweise beeinflussen können. Nun, Dämonen sind, mit denen sollte man nicht spaßen, man sollte nicht irgendwie versuchen, mit denen Kontakt aufzunehmen. Aber Dämonen können uns nicht allzu viel tun. Wenn sie wollten, können sie uns immer umbringen. Aber Gott erlaubt sowas nicht. Im Gegenteil, wir werden mal über diese Dämonen richten. Und das wissen die Dämonen, deswegen hassen sie uns. Glückselig ist und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester und Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Was heißt das, dass sie mit ihm regieren, dass sie Gericht halten werden? Nun, im Himmel wird es eine ganze Reihe von Fragen geben. Vor allem wird es drei Fragen geben. Die erste Frage ist, oder drei Überraschungen. Die erste Überraschung, Menschen, von denen man niemals geglaubt hat, dass sie im Himmel sein werden, sind da. Zweite Überraschung, Menschen, von denen man total sicher war, dass sie dass sie da sein werden, sind nicht da. Und die dritte Überraschung, du bist da. Mit anderen Worten, wir werden eine ganze Menge an Fragen haben. Wir sind zwar froh, dass wir da sind, aber wir werden uns fragen, wo ist X und warum ist Y dabei, wenn, nicht wahr? Und Gott wird sich Zeit nehmen. So wie er dem Satan Zeit gibt, da mal, nicht wahr, sich zu versuchen im Staub, wird er sich Zeit nehmen, alle Fragen zu beantworten. Und er wird die Bücher öffnen. Und in den Büchern, so sagt uns die Bibel, steht alles präzise beschrieben. Das, was wir nie gesehen haben. Die Bücher enthalten nicht nur unsere Werke, unsere Taten, unsere Worte, auch unsere Gedanken, unsere Motive. Wir werden einen Einblick bekommen, warum Gott in jedem Fall so entschieden hat, wie er entschieden hat. Denn nichts ist verborgen, das nicht offenbar werden wird. Und nichts ist geheim, das nicht bekannt werden wird. Vielleicht kann man das an einer ganz interessanten Geschichte illustrieren. Stephanus war ein Diakon, der in der Urchristenheit ordiniert wurde zum Diakon, und der dann eine ganz mächtige Predigt hielt. Das war die Predigt, die die 70 Wochen, die 490 Jahre zum Ende brachte. Und die Predigt war ganz gewaltig, voll Heiligen Geistes. Während er predigte, merkt er plötzlich, dass niemand ihm zuhört, weil die Pharisäer schon nichts mehr hören wollten. Und sie haben ihn dann aus dem Sanhedrin herausgezogen und ihn des Todes für schuldig befunden und wollten ihn steinigen. Jetzt Stephanus war wahrscheinlich irgendwie etwas irritiert. Er war gerade erst in ein wichtiges Gemeindeamt gewählt worden. Und er war offensichtlich ein hochbegabter, von Geist Gottes erfüllter Prediger. Er hatte die wichtigste Predigt oder eine der wichtigsten Predigten gehalten, die man zu dem Zeitpunkt überhaupt halten konnte. Sicherlich hätte er noch sehr viel Gutes für den Herrn tun können, oder? Und er realisiert jetzt, er wird diesen Tag nicht mehr überleben. Die heben schon die Steine auf, die bereiten seine Steinigung vor. Und er weiß, jetzt ist meine letzte Stunde. Und wahrscheinlich hat er sich gefragt, Herr, ich nehme es aus deiner Hand, aber macht das Sinn, dass ich jetzt schon umkomme? Ich bin noch ein junger Mann. Und während er sich seine Peiniger anschaut, sieht er hinter all den Leuten mit den Steinen, sieht er jemanden stehen mit seinem ganz durchdringenden Blick. Der trägt die Kleider und er schaut ihn an und sagt, das ist ein ganz durchdringender Blick. Ja, und er fragt sich, wer ist das, der das Ganze orchestriert hat? Und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach, Herr, nimm meinen Geist auf. Und er kniete nieder und rief mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und nachdem er das gesagt hatte, entschlief er, denn jetzt fallen die Steine auf ihn. Und die Steine gehen zum Teil an ihm vorbei, einige treffen ihn, es tut weh und plötzlich trifft ihn ein Stein an der Schläfe, boom, er ist tot. Er wacht wieder auf, 2000 Jahre sind vergangen, ich hatte es nicht bekommen. Jesus kommt wieder in den Wolken des Himmels, das Automobil, der Buchdruck, Handy, alles erfunden worden, alles uninteressant. Denn Jesus kommt in den Wolken des Himmels, er ruft auch aus, war das alles? Tod, wo ist sein Stachel? Und er kommt aus dem Grab hervor und auf den Wolken des Himmels wird er emporgetragen, er trifft dann wieder alte Freunde, ich war den Petrus und den Johannes und sagt, hey, wie geht's, hallo? Wird zur heiligen Stadt gebracht und tritt dort hinein. Jesus zeigt ihm seine Wohnung, wo groß steht Stephanus, nicht wahr? Und dann geht er hinein in seine Wohnung, freut sich und sagt, meine Güte, das war ja fantastisch, nicht wahr? Für ewig hier zu leben. Nimmt seine Krone, setzt sie auf das goldene Fenstersims und sagt, jetzt mache ich mal einen Spaziergang, nicht wahr? Einen Spaziergang durch Neu-Jerusalem. Und dann geht er so durch die Straßen und sagt, nicht wahr? Hallo Elia, nicht wahr? Und hallo Abraham, wie geht's? Nicht wahr? Ich wollte dich schon immer mal treffen. Und dann geht er so um die Ecke und geht ganz langsam wieder zurück und guckt nochmal. Das ist derselbe Mann, den er gefühlt gerade noch gesehen hat, zwischen den Steinen, die hindurchkamen, auf ihn kamen, hat er hindurchgeschaut. Dieser Mann mit diesem durchdringenden Blick. Und er geht ganz langsam, sodass ihn niemand merkt, vielleicht, ich weiß, er immer noch böse auf ihn, zu Jesus und sagt, du, Jesus, ich weiß, ihr macht keine Fehler. Aber was macht der dort? Weißt du nicht, dass er die falschen Zeugen instrumentalisiert hat gegen mich? Und Jesus lächelt und sagt, ich weiß, komm mal mit. Und er zeigt ihm die Bücher. Und er zeigt ihm, was im Herzen von Saulus von Tarsus stattfand, als der sah, wie Stephanus umkam, in welchem Geist. Stephanus hat vielleicht Jesus noch gefragt, also ich habe ja gesagt, Herr, rechne diese Sünde nicht zu, nicht wahr? Aber damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Und Jesus zeigt ihm, was passiert ist, wie er kurze Zeit später genau diesem Saulus auf dem Weg nach Damaskus erschienen ist und wie sich Saulus, der Verfolger der Gemeinde, bekehrt hat und wie er zum Heidenmissionar bestimmt worden ist, um andere zu bekehren. Und dann zeigt er ihm, was Paulus alles erlitten hat für Jesus, wie er für das Evangelium gekämpft hat, wie er mehrmals Schiffbruch erlitten hat und gesteinigt worden ist. Und er sagt, der Stephanus, tatsächlich, das hat er auch erlebt, so wie ich. Und dann beginnt Stephanus zu realisieren, dass der Paulus eine der wichtigsten Personen der gesamten Urchristenheit wurde. Und dass niemand mit solch einem Eifer und mit solch einer Systematik das Evangelium in fremde Länder gebracht hat, wie dieser Paulus Briefe geschrieben hat, wie den Römerbrief, wo er sagt, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Und wie Paulus an dem Glauben festgehalten hat bis ans Ende und sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Glauben vollendet, den Glauben bewahrt. Und von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die er nicht nur mir allein, sondern allen geben wird. Und dann sagt Jesus zu Stephanus, jetzt frag mal hier alle, die du triffst, warum sie im Himmel sind. Und Stephanus fängt an und die sagen, ja, ich habe den Römerbrief gelesen. Ich habe den Römerbrief gelesen, ich habe den Galaterbrief gelesen, ich habe den Epheserbrief gelesen, der Korintherbrief. Das hat mich überzeugt, dass Jesus wirklich mich liebt. Dann trifft der Stephanus den Martin Luther und sagt, hey, ich habe gehört, du hast diese riesige Reformation gemacht gegen den Antichristen. Wie war das möglich? Und Luther sagt, wegen Paulus, ich habe den Paulus gelesen. Und dann realisiert der Stephanus, dass Millionen von Menschen im Himmel sind. Wegen den Reisen und den Schriften von Paulus. Und dann wird er sagen, preist den Herrn, dass ich gesteinigt worden bin. Preist den Herrn. Denn Paulus wird ihm sagen, bei deiner Steinigung habe ich etwas gesehen, das ich nicht kannte. Ich habe es erst unterdrückt, aber als Jesus mir erschien, habe ich es gefunden. Deine Steinigung war der Funke, der dieses Feuer entfacht hat. Und Stephanus wird sagen, ich habe das damals nicht verstanden. Ich konnte mir keinen Reim drauf machen. Es hat nicht Sinn gemacht. Aber jetzt, mit dem Blick auf die 2000 Jahre zurück, würde ich genau dasselbe entscheiden für mein persönliches Leben. Jetzt, wo ich weiß, was daraus gekommen ist. Und ich glaube, uns allen wird es so gehen. Hast du Dinge in deinem Leben, die du nicht verstehst? Wo du dir keinen Reim drauf machen kannst, warum das dir passiert? All das wird im Himmel klar gemacht werden. Und dann werden die 1000 Jahre vollendet sein. Der Satan wird aus seinem Gefängnis losgelassen werden. Warum? Weil dann wieder Menschen auf der Erde sein werden. Weil Jesus jetzt die Ungläubigen, wie wir angeschaut haben, auferstehen lässt zur Auferstehung des Gerichts. Das neue Jerusalem wird herabkommen, die heilige Stadt vom Himmel herab, sodass jetzt plötzlich die Gläubigen mit Jesus und allen Engeln dort in der Stadt herabkommen und die Ungläubigen, die übrigens immer noch weitaus mehr sein werden als die Gläubigen, Milliarden von ihnen aus den Gräbern kommen, ohne neuen Körper, ohne Schönheitsoperation. Und jetzt passiert etwas, das hat es vorher noch niemals gegeben und wird es danach auch nie wieder geben. Zum ersten Mal und zum einzigen Mal in der Geschichte des Universums werden alle lebenden Wesen, die existiert haben, also alle intelligenten lebenden Wesen, die existiert haben, gleichzeitig am selben Ort sein. Gläubige Menschen, ungläubige Menschen, Engel, Dämonen, Gott, alle. Am selben Ort, zur selben Zeit. Das hat es vorher nie gegeben. Und auf diesen Moment hat Gott seit Jahrtausenden gewartet. Dann wird Satan noch einmal die ganzen Ungläubigen verführen, behaupten, er hätte sie auferweckt, nicht wahr? Und wird sie versammeln. Die Heidenvölker, die in den vier Enden der Erde leben, den Gog und den Magog, das bezieht sich auf Hesekiel 38 und 39, um sie zum Kampf zu versammeln, deren Zahl wie der Sand am Meer ist. Und wenn sie alle diese Stadt umlagern, wird Gott, so sagt es die Offenbarung, noch einmal die Bücher öffnen. Er wird noch einmal in einem gewaltigen Panorama allen, nicht nur den Gläubigen, sondern auch den Ungläubigen, gleichzeitig zeigen, was wirklich die Wahrheit dieser Weltgeschichte gewesen ist. Er wird ihnen noch einmal zeigen, die von Ewigkeit her bestehende Existenz Gottes, der alles geschaffen hat, der eine Regierung hatte, die auf Liebe basierte, dem ewigen Gesetz der Liebe, das sich nicht ändert. Er wird alle noch einmal zeigen, wie ein Engel ohne Grund, ohne jegliche Notwendigkeit anfing an der Liebe Gottes zu zweifeln, wie es zu diesem großen Kampf zwischen dem Drachen und Michael kam, wie die Engel, ein Drittel der Engel aus dem Himmel geschmissen worden sind. Er wird zeigen, wie Gott in seiner Güte eine perfekte Welt geschaffen hat, um zu zeigen, wie er wirklich ist, wie er den siebten Tag Sabbat als Zeichen seiner Schöpferkraft einsetzte. Er wird zeigen, wie die Menschheit verführt worden ist durch Lügen, wie sie geglaubt hat, mehr der Schlange als der offensichtlichen Liebe Gottes. Und wie Gott einen Plan erfunden hat, seit Beginn der Schöpfung, um die Menschen zurückzuführen zu der Liebe, die er ist. Wie das im Alten Testament sich zeigt, an dem Passafest, das wir studiert haben. Das Blut des Lammes als Zeichen der Befreiung. Das Gesetz der Freiheit, das den Israeliten gegeben worden war, die es der ganzen Welt verkündigen sollten. Das Gesetz, das im Himmel angezweifelt worden ist, von dem Gott wollte, dass die Menschen verstehen, wie er wirklich ist. Das Heiligtum, wie er der Menschheit zeigen wollte, welche Schritte jeder Mensch gehen kann, um mit Gott zu leben. Dann wird jeder sehen, wie das Volk Israel diesen Plan größtenteils nicht umgesetzt hat, wie sie abgefallen sind, wie sie Götter angebetet haben, wie sie deswegen wieder in die Gefangenschaft gerieten in Babylon, wie dort Daniel Prophezeiung gab und welche Rolle die biblische Prophetie spielte, um der ganzen Welt zu zeigen, was ist Gottes Plan mit dieser Welt ist. Wie die Weltreiche aufeinander folgten, genauso wie Gottes Wort es vorhergesagt hatte, wie dann schließlich Jesus auf die Welt kam, gemäß all der Prophezeiung, wie er zum Messias wurde, im Jahre 27, genau entsprechend den Prophezeiungen, die so viele abgelehnt hatten, aber die trotzdem wahr gewesen sind, wie er als Mensch der ganzen Welt zeigen wollte, wie Gott wirklich ist, wie er den Menschen half in ihren größten Nöten, wie er eine Bewegung startete, wie er den Menschen ihre Sünden vergab, bedingungslos, um die Liebe Gottes zu illustrieren, wie er den neuen Bund den Menschen predigte, wie er für jeden von uns die Schuld auf sich nahm, diese Dornenkrone sich aufsetzen ließ, um sich zu identifizieren mit unserer Sünde, mit unserer Schuld, um für uns am Kreuz von Golgatha zu sterben und damit dem Satan das Handwerk zu legen, seine Werke zu zerstören, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben haben kann. Jeder, der damals dabei gewesen ist, in all diesen Geschichten, wird noch einmal sehen, welche Rolle er gespielt hat, welche Worte er gesagt hat, und für jeden wird deutlich, dass damals, in welcher Situation auch gelebt hat, der Geist Gottes an seinem Herzen gewirkt hat. Jeder wird noch einmal sehen, dass er vor einer Entscheidung stand, sich für Gott oder gegen Gott zu entscheiden. Und die Menschen in der Stadt werden dann sehen, ja, das war der Moment, als ich mich für Jesus entschieden habe. Und die draußen werden sagen, damals habe ich mich gegen ihn entschieden. Dieser Mann wird wahrscheinlich, so glaube ich, in der Stadt sein, im neuen Jerusalem, auf irgendeiner Mauer, und wird sehen, wie viele seiner Freunde, römische Legionäre, dort draußen sind. Sie hätten auch in der Stadt sein können, wenn sie wie er geglaubt hätten, dass der dort am Kreuz ist, wirklich der Sohn Gottes ist. Denn jeder, der zu Jesus kommt, das wird deutlich werden, dieser Panoramaschau, jeder würde seine Sünden vergeben bekommen, egal wie groß sie sind, egal wie weit sie zurück sind, egal wie schwerwiegend sie sind. Jeder kann Vergebung bekommen, denn Jesus hat den Tod besiegt. Doch das wird sichtbar werden. Die Bewegung der Christenheit, wie sie sich ausbreitete durch die Apostel, in die Welt reisten und versuchten, das Evangelium in alle Länder zu bringen, wie der Satan zurückschlug und genau diese harmlosen, unschuldigen Christen auf das Brutalste verfolgte. Und wie, als das nichts brachte, als das Evangelium sich immer weiter verbreitete, trotz blutiger Verfolgung, wie dann der Satan seine Taktik änderte und sich plötzlich in die Christenheit hinein manövrierte, wie eine Metastase bildete von seiner Rebellion, wie das kleine Horn aufkam, dass das Gesetz Gottes änderte, das Evangelium verdunkelte, sodass Menschen, die jetzt sich Christen nannten, mit dem eigentlichen Christentum fast keinen Kontakt mehr hatten, mit dem Evangelium, wie Gott es gegeben hatte. Und dass man jetzt anfing, die wahren Gläubigen Gottes zu verfolgen, nicht durch Heiden und Römer, sondern durch vermeintliche Christen. Man wird sehen, wie Prophezeiungen sich erfüllten, wie die Endzeit kam, wie die Stunde des Gerichtes begann 1844. Wir haben darüber gesprochen, dass Jesus ins Allerheiligste ging, um dort, nachdem er als Priester im Heiligen wirkte, jetzt eine endgültige Versöhnung durchzuführen am großen Versöhnungstag, wo er für uns eintritt, um uns in diesem Gericht zu vertreten, sodass wir ewiges Leben haben können. Die Menschen werden sehen, wie in der letzten Auseinandersetzung der Vatikan und die USA die Hauptspieler gewesen sind, um eine Rebellion gegen Gott zu orchestrieren, wie Gott eine letzte Warnungsbotschaft der ganzen Welt sandte und wie schließlich nach allen Prophezeiungen tatsächlich Jesus wiederkam und dann überwältigt von der unwiderlegbaren Fülle an Beweisen, sagt die Bibel, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Jeder Einzelne, jeder Gläubige, jeder Ungläubige, jeder Engel, jeder Dämon, ja Satan selbst, wird niederknien und sagen, Gott hat Recht. Die außerhalb der Stadt, die werden ihn deswegen nicht plötzlich lieben. Sie hassen ihn genauso, denn die werden danach die Stadt wieder angreifen. Aber sie werden zugeben, dass es nicht einen einzigen stichhaltigen Grund für die Sünde gibt. Und damit kann Gott jetzt endgültig die Sünde auslöschen, denn dann kann niemand mehr kommen und sagen, ich hätte noch einen Grund gehabt, ich hätte noch einen Einwand gehabt, ich hätte noch was sagen können. Denn alle, die jemals beteiligt waren, sind gleichzeitig anwesend und alle werden gleichzeitig sagen, Gott hat recht. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. Und nachdem Satan und die Ungläubigen und die Dämonen bekannt haben, dass Gott Recht hat, wird offenbar, dass ihre weitergeführte Rebellion purer Egoismus ist und keinen Rückhalt in irgendeiner Wahrheit hat. Und dann wird die Vernichtung der Sünde und der Sünder, die an der Sünde festhalten, von jedem als gerecht angesehen werden. Es fiel Feuer von Gott aus dem Himmel herab und verzehrte sie. Er, der selbst Gott ein verzehrendes Feuer ist, weil er die Liebe ist. Diese Liebe Gottes, die die Sünde verzehrt, denn Sünde trennt und Liebe vereint, verzehrt und vernichtet die Sünde. Wohl dem, der die Gelegenheit nutzt, sich von der Sünde zu trennen. Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen. Gott sagt über den Luzifer, den Satan, da ließ ich ein Feuer von dir ausgehen, das dich verzehrte und ich habe dich zur Asche gemacht auf der Erde. Alle, die dich kennen unter den Völkern, entsetzen sich über dich. Du bist zum Schrecken geworden und bist für immer dahin. In diesem Höllenfeuer, das wir am Mittwoch studiert haben, werden die Ungläubigen verbrannt werden und schlussendlich selbst der Satan. Er wird nicht für ewig existieren. Er wird mit Sicherheit deutlich länger brennen als alle anderen, denn er hat deutlich mehr Schuld auf sich geladen. Aber auch er wird irgendwann dahin sein und dann wird die Sünde nie wieder aufkommen. Denn Nahum sagt uns, die Drangsal wird sich nicht zum zweiten Mal erheben. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und dann, nach den 1000 Jahren, wird Gott durch das Feuer die Erde reinigen und eine völlig neue Erde schaffen. Johannes sagt in diesen großen Worten, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, auch das Meer ist nicht mehr. Jesus hatte schon gesagt, glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Dieses Land, dieser Planet, auf den wir heute gehen, für den wir mit viel Geld ein kleines Grundstück kaufen müssen, wird mal uns gehören, wenn wir sanftmütig, treu Jesus folgen. Johannes hatte diese heilige Stadt gesehen und er beschreibt sie. Die Stadt bildet ein Viereck und ihre Länge ist so groß wie auch ihre Breite. Und er maß mit dem Rohr auf 12.000 Stadien. Die Länge und die Breite und die Höhe derselben sind gleich. Ein Stadion, interessanterweise, sind 185 Meter. Weiß jemand, was man rauskommt, wenn man 12.000 Stadien mal 185 Meter multipliziert? 2220 Kilometer. Ich muss zugeben, ich habe heute vergessen, nochmal auf Google Maps nachzuschauen. Ich war letzte Woche in Aarau. Und von Aarau, 2220 Kilometer, das müsste ja von Bern dann auch nicht so viel weiter weg sein. Oder wie viel Kilometer sind Bern entfernt von Aarau? Vielleicht. Also von Aarau waren es ungefähr 2220 Kilometer, da kam man ungefähr in St. Petersburg heraus. Also vielleicht ist es von Bern ein Vorort von St. Petersburg oder so. Machen wir mal der Einfachheit halber St. Petersburg, ja, und auch wenn es vielleicht ein paar Kilometer mehr oder weniger sind. Das heißt, wenn man jetzt an der Ecke von Neu-Jerusalem steht und man guckt so in eine Richtung, dann geht es von Bern bis nach St. Petersburg. Das ist die Stadt. Und dann guckt man in die andere Richtung, da geht es von Bern bis nach St. Petersburg. Jetzt kommt's. Und dann guckt man nach oben und da geht es von Bern bis nach St. Petersburg. In der Stadt ist genügend Platz für jeden. Nun, ob die Stadt dann wie ein Quader, ein Würfel aussieht, glaube ich persönlich nicht, weil die Mauer ist nicht ganz so hoch. Vielleicht ist die Stadt auch wie eine Pyramide. Aber das ist nur eine persönliche Spekulation. Ist auch vollkommen egal. Die Stadt war aus reinem Gold wie reines Glas. Und die Grundsteine der Stadtmauer waren mit allerlei Edelsteinen geschmückt. Und dann werden die beschrieben, der Jaspis, Saphir, Chalcedon und der Smaragd. Ich glaube, da irgendwo bei der Ausstellung sind einige dieser Edelsteine zu sehen. Und ihre Tore sollen niemals geschlossen werden, den ganzen Tag. Denn dort wird keine Nacht sein. No more night. Freust du dich darauf, lieber Freund, liebe Freundin? Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, sodass man an die früheren nicht mehr gedenkt und sie nicht mehr in den Sinn kommen werden. Mit anderen Worten, wenn wir uns dort alle treffen, irgendwo am Baum des Lebens, und wir sagen, wenn, weißt du noch, damals, 2018, vom Schatten zum Licht in Bern, wir sagen, oh, irgendwie so ganz dunkel im Hinterkopf, aber wer möchte sich noch an die Zeit erinnern, wenn wir jetzt hier auf der neuen Erde sind, nicht wahr? Sie werden nicht mehr in den Sinn kommen. Und ich selbst werde frohlocken über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Und es soll kein Klagelaut und kein Wehgeschrei mehr darin vernommen werden. Kein Tod, kein Krebs, keine Kopfschmerzen, keine Krankheiten, kein psychischer Stress. Nichts mehr. Friede und Freude und Glücklichkeit. Kein Zeitdruck mehr. Weil es gibt ja keinen Tod, nicht wahr? Wenn wir dann irgendwann sagen, oh, ich möchte mal mit Jesus sprechen, nicht wahr? Und dann kommen wir zu Jesus und da sehen wir eine lange Schlange, nicht wahr? Da können wir sagen, kein Problem, ich komme in 10.000 Jahren wieder. Ja. Machen wir erstmal was anderes, nicht wahr? Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Und dann kommt's. Sie werden Häuser bauen und sie auch bewohnen, Weinberge pflanzen und auch deren Früchte genießen. Also wenn Sie Ihr Haus hier in der Schweiz bauen, viel Glück, Freude und kann man ja machen. Aber das meiste, was wir so hinkriegen, ist, für viel Geld kaufen wir uns ein kleines Grundstück, bauen ein Haus, das ungefähr genauso aussieht wie alle Häuser um uns herum, nicht wahr? Wenn wir nicht besonders reich sind. Und dann arbeiten wir jahrzehntelang, damit wir kurz vor unserem Tod sagen können, das Haus gehört mir. Aber dann können Sie ein Haus bauen, ganz kostenlos, so wie es Ihnen gefällt, nicht wahr? 27 Stockwerke, 13 Eingänge, nicht wahr? Ich werde wahrscheinlich mein Haus direkt an den Fluss legen, dass ich auf meinem Delfin dann immer da direkt hinein kommen kann. Können sich alle, also wer ganz viel Fantasie hat, kann jetzt schon mal anfangen, so ein bisschen die Pläne zu zeichnen, nicht wahr? Da fehlt es an Materialien nicht. Sie werden Häuser bauen und sie auch bewohnen. Das heißt, wir werden nicht nur auf der Wolke liegen und ständig uns Manna in den Mund regnen lassen. Nein, nein. Wir werden uns Gedanken machen können, wir werden Pläne machen, wir werden Dinge erforschen können. Ich glaube, wir werden Geschichte studieren. Und wir werden die ganze Weltgeschichte noch kennenlernen. Ich war schon in den 1000 Jahren, was dort alles passiert ist, was in den Geschichtsbüchern nicht stand. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Da werden Menschen sein, die erstmal überhaupt gar nicht wissen, warum sie da sind. Die Bibel sagt, es gibt Menschen, die haben von Jesus und vom Evangelium nie was gehört, aber sie haben dem Gesetz Gottes naturgemäß gefolgt, weil der Heilige Geist in ihnen das bewirkt hat. Die werden erstmal sich fragen, warum bin ich hier? Und Jesus wird ihnen eine Bibelstunde geben, nicht wahr? Und sagen, also pass mal auf, ich bin Jesus, ich bin für dich gestorben, nicht wahr? Der macht eine kleine Vortragsreihe vom Schatten zum Licht im Himmel. Da wäre ich auch gern dabei. Wir werden alle möglichen, wenn Sie sich für Naturwissenschaften interessieren, Sie werden die Geheimnisse des Universums erforschen. Wenn Sie sich für Musik interessieren, melden Sie sich für den himmlischen Chor an. Egal, was Ihr Interesse ist, dort gibt es reiches Betätigungsfeld. Der Himmel ist ein realer Ort und es wird geschehen. Ehe Sie rufen, will ich antworten. Während Sie noch reden, will ich Sie erhören. Wolf und Lamm werden einträchtig weiden und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, nicht wahr? Alle vegetarisch dann wieder. Und die Schlange wird sich vom Staub nähren. Sie werden nicht Schaden noch Verderben anrichten auf meinem ganzen heiligen Berg, sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Wer von uns macht gerne ein Geschenk? Gerne ein Geschenk, okay. Meine Frau liebt Geschenke. Aber meine Frau hat eine Schwäche, so wie mein Opa auch. Sie kann so schwer an sich halten, wenn sie mir ein Geschenk machen möchte. Ja? Da hat sie das gekauft und dann möchte sie es mir am liebsten gleich erzählen, oder? Weil sie sich denkt, oh, der wird sich so sehr freuen, aber da muss sie sich zurückhalten. Und kann ich alles gleich verraten, weil ansonsten ist ja langweilig, nicht wahr? Ich glaube, Gott geht es auch so. Gott weiß, was er uns alles schenken möchte. Und also was meine Frau da manchmal macht, sie gibt mir so Tipps, nicht wahr? So gibt so kleine so Hinweise, ja, und da kann man sich das schon zusammenreimen, aber sie sagt natürlich nicht alles. Das Beste behält sie zurück, weil sie möchte ja meine Augen sehen. Und ich glaube, mit Gott ist es ganz genauso. In seinem Wort, in der Prophetie, in Offenbarung 21, 22, da gibt er uns schon ein paar Tipps, ein paar Hinweise, wie das sein wird. Aber das Beste hält er noch zurück. Und während wir jetzt gerade hier sprechen, dann lächelt er wahrscheinlich im Himmel und sagt, ja, ganz genau, wenn ihr nur wüsstet, was ich alles vorbereitet habe, das ist nur so ein bisschen hier der Appetizer. Was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, was man sich nicht mal vorstellen kann, das hat er schon bereitet, wenn wir ihm glauben, dass er uns liebt und zwar bedingungslos und zwar am Kreuz für uns gestorben ist und alles für uns tut. Wenn du das glaubst und so lebst, als ob das wahr ist und ihm folgst, was immer er dir sagt, dann wirst du das alles haben und erben. Denn unsere Bedrängnis, sagte Paulus, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Dieser Paulus wusste, was das Leben mit sich bringt. Das ist niemand, der so am grünen Tisch so nie irgendwie Schwierigkeiten hatte und sagt, na, was habt ihr dann schon? Nein, nein, dieser Paulus, wie schon gesagt, hat mehrfach Schiffbruch erlitten und ist gesteinigt worden und ist verraten worden. Seine eigene Gemeinde hat ihn immer so auf Distanz gehalten, ja, wollte sich nicht zu sehr mit ihm abgeben. Dieser Paulus wusste, welche Schwierigkeiten das Leben bringen kann. Aber er sagt, wenn ich darüber nachdenke, was die Schwierigkeiten in meinem Leben sind, wenn ich die auf eine Waage lege und dann die gewichtige Herrlichkeit der Ewigkeit, die zusammennehme, was macht die Waage? Die größten Schwierigkeiten unseres Lebens fallen nicht ins Gewicht, verglichen mit dem, was auf uns wartet. Gott hat eine Herrlichkeit für uns vorbereitet, die alles sprengt, was menschliche Worte beschreiben können. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare, denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Lieber Freund, liebe Freundin, bist du auf dem Weg in den Himmel? Bist du auf dem Weg zu dieser neuen Erde, folgst du Jesus. Denn Gott wird niemanden zwingen, dort zu sein, sondern nur die, die ihm glauben, die das gerne haben möchten, die gerne in seiner Gegenwart sind. Dort kann niemand ewig leben, der die Gegenwart Gottes nicht mag, denn Gott ist dort allgegenwärtig. Ganz im Abschluss dieser Vortragsreihe möchte ich mit diesen Worten schließen. In Titus 2, Vers 11 heißt es, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen, das heißt für dich und für mich, der du heute hier sitzt, der du heute am Livestream sitzt, die Gnade Gottes bringt dir Heil. Sie nimmt uns in Zucht, sie erzieht uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Welt. Seit jetzt schon können wir so leben, als ob Gott unser König ist und mit ihm in dieser Welt leben, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten. Hast du eine Hoffnung, die dich glücklich macht? Die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Lieber Freund, liebe Freundin, ich glaube, am Ende dieser Vortragsreihe ist es nur angemessen, wenn wir eine Entscheidung fällen. Die Möglichkeit, eine Entscheidung zu fällen, ist das, was Gott uns gibt, um zu antworten auf das, was er zu uns gesprochen hat. Ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist im Laufe dieser Woche. Es sind sicherlich manche neue Dinge dabei gewesen, manches vielleicht, was altbekannt gewesen ist. Mir kommt es auf eine schlussendliche Sache am allermeisten an. Bei aller Prophetie, bei allen Fakten, bei allen Lehrpunkten, die wir studieren können, dürfen wir eine Sache niemals aus den Augen verlieren. Jesus Christus liebt dich und mich über alles. Und er will alles tun, damit du einmal diese Ewigkeit hast. Und am Ende dieser Vortragsreihe, nachdem wir jetzt diese Entscheidung vielleicht auch besiegelt haben, möchte ich fragen, wer von uns sich auf den Himmel freut und mit dabei sein möchte. Wenn das dein Wunsch ist, dann möchte ich dich bitten, einfach aufzustehen, bevor wir diesen Abend jetzt gleich beschließen werden. Aber bevor wir das tun, habe ich noch einen zweiten Aufruf sozusagen, eine zweite Möglichkeit. Vielleicht gibt es einige Menschen, die heute jetzt entschieden haben, ich möchte mich taufen lassen oder mein Leben Jesus ganz weihen. Also eine fundamentale Entscheidung gefällt haben für diesen Gott. Und wenn das dich betrifft, du seine Entscheidung gefällt hast oder vielleicht jetzt auch gerade noch fällen möchtest, dann würde ich gern am Ende dieser Vortragsreihe ein besonderes Gebet für dich sprechen und dich einladen, dafür zu mir hier nach vorne zu kommen. Wenn es also jemanden gibt, der sich für die Taufe entschieden hat oder eine Entscheidung für Jesus, einen Neuanfang mit Jesus machen möchte, den lade ich ein, für ein besonderes Gebet hier zu mir nach vorne zu kommen. Gibt es da jemanden, den das betrifft, der diese Entscheidung gerne fällen möchte, ein Leben mit Jesus zu führen und diese Entscheidung bisher so fest in seinem Herzen nicht gemacht hat und gern das heute hier bekunden möchte mit einem speziellen Gebet? Ich bin mir sicher, es gibt einige, die vielleicht jetzt gerade so ein bisschen überlegen. Wenn der Erste gekommen ist, werden wahrscheinlich noch mehr kommen. Deswegen, wenn es dich betrifft, komm einfach. Du wirst eine Ermutigung sein auch für andere. Gibt es jemanden, der so eine Entscheidung heute Abend fällen möchte, vielleicht schon gefällt hat oder jetzt fällen möchte? Ein besonderes Gebet. Amen. Gibt es noch jemand, der einen Neuanfang mit Jesus machen möchte, durch die Taufe oder einfach sein Leben erst einmal Jesus übergeben möchte, sich vorbereiten möchte auf die Taufe, vielleicht auch diesen Gedanken noch weiter verfolgen möchte, der heute sagen möchte, ich gebe mein Leben in die Hände dieses Gottes, der mich so sehr liebt? Gibt es noch mehr, die diese Entscheidung fällen möchten? Jemand vielleicht, der auch schon länger hier zur Gemeinde kommt, aber noch nie getauft worden ist, vielleicht auch junge Menschen, die vielleicht mit dieser Entscheidung gekämpft haben bisher, diese Entscheidung fällen möchten. Heute ist eine gute Gelegenheit, diese Entscheidung festzumachen. Gibt es noch jemanden? Wir wollen nicht ewig lange jetzt diesen Aufruf hinziehen, aber ich denke, es gibt vielleicht den einen oder anderen. Amen. Amen. Gibt es noch jemanden, der diese Entscheidung fällen möchte? Jemand, der vielleicht in seinem Herzen merkt, dass Gott gerade an ihm wirkt. Amen. Komm, mein Freund. Amen. Gibt es noch jemanden? Vielleicht merkst du in deinem Herzen gerade, wie so zwei Seiten hin und her ziehen. Du möchtest gerade, aber du weißt vielleicht nicht genau, ob du kommen sollst. Du möchtest einen Neuanfang mit Gott machen. Vielleicht hast du dich auch früher schon mal für Jesus entschieden, aber du weißt, so wie momentan dein Leben läuft, so kann es nicht weitergehen. Du musst vielleicht nicht wieder getauft werden, aber du möchtest einen völligen Neuanfang machen. Du möchtest mit Jesus leben. Dann komm nach vorne. Gibt es noch jemanden, der heute hier vor Gott bekunden möchte, nicht vor den Menschen, die hier stehen, sondern vor Gott bekunden möchte, ich möchte mit Gott ganz neu anfangen? Gibt es noch jemanden? Vielleicht auch jemanden, der noch niemals eine Entscheidung für Jesus gefällt und heute die Gelegenheit sieht. Gibt es noch jemanden? Wenn du mit deinem Leben mit Gott vollkommen in Übereinstimmung bist und vorangehst, dann bleib stehen, wo du bist und sei ein Zeugnis dafür. Aber wenn du eine Entscheidung für ihn fällen möchtest, heute hier, nach dem, was du gehört hast, dann wollen wir gemeinsam beten. Und ich lade dich ein. Komm nach vorne. Gibt es noch jemanden? Wir wollen, wie gesagt, nicht ewig warten, aber vielleicht gibt es noch jemanden, der da mit dem Gedanken spielt und kämpft. Wir wollen von dieser Vortragsreihe und von diesem Ort als veränderte Menschen gehen, mit dem Blick auf den Himmel gerichtet. Gibt es vielleicht noch eine Person, die momentan noch mit sich kämpft, ob sie einen Neuanfang mit Jesus machen möchte? Jesus Christus kommt bald, ich bin ganz fest überzeugt. Wir wissen nicht, wann er kommt, aber eins ist sicher, die beste Vorbereitung auf seine Wiederkunft ist heute zu wissen, dass er mir vergeben hat. Heute zu wissen, dass ich in seinen Armen friedlich ruhen kann. Heute zu wissen, dass zwischen mir und Gott kein Blatt Papier passt. Und wenn du den inneren Drang hast, ich muss etwas in meinem Leben fundamental ändern, ich möchte mein Leben Jesus geben, dann lade ich dich ein, mit dieser Entscheidung nicht zu warten, sondern heute nach vorne zu kommen. Ist noch jemand? Was hast du? Gut, dass wir gewartet haben, oder? Dann wollen wir noch gemeinsam niederknien für ein Gebet hier, die wir nach vorne gekommen sind. Ich lade euch ein, dazu stehen zu bleiben.
Lieber Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du durch dein Wort zu uns gesprochen hast. Wir danken dir, dass du in dem, was du uns gezeigt hast, immer wieder deutlich gemacht hast, dass du die Liebe bist und dass ohne Abstriche und ohne Kompromisse und immer. Und wir haben gesehen, dass durch die gesamte Weltgeschichte hindurch sich das immer und immer wieder gezeigt hat. Und heute haben wir gesehen, was auf uns zukommt. Die Wiederkunft steht vor der Tür. Und heute ist der Tag, an dem wir uns ganz dir hingeben können, unsere Herzen vor dir hinlegen können, damit du sie reinwaschen kannst. Und Herr, ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute den Mut hatte, hier nach vorne zu kommen. Sei es, weil sie vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben eine Entscheidung für dich fällen wollen, oder aber weil sie realisieren, sie brauchen einen Neuanfang und möchten nicht ohne diesen Neuanfang nach Hause gehen. Sie möchten heute, jetzt hier ihr Leben dir erneut in die Hände geben und danken dir für deine Güte und deine Gnade und deine Liebe. Und ich bin mir sicher, vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, der vielleicht mit dem Gedanken gespielt hat, vielleicht in seinem Herzen eine Entscheidung gefällt hat, auch wenn er sich nicht getraut hat, nach vorne zu kommen. Und du siehst diese Entscheidung genauso und sie ist genauso wertvoll. Da gibt es vielleicht Menschen, die vor dem Livestream eine Entscheidung gefällt haben, die vielleicht uns eine E-Mail geschrieben haben und das jetzt tun. Und auch du segnest ihre Entscheidung. Und ich danke dir, dass du mit deinem Heiligen Geist zu uns gesprochen hast. Ich bitte dich, dass du jede einzelne Entscheidung versiegelst, dass du unser aller Lehrer bist und dass wir durch deinen Geist geführt wissen dürfen, dass du uns liebst und dass du für uns da bist und dass du bis ans Ende uns führen wirst. Danke, dass du zu uns gesprochen hast und dass wir mit dir gehen dürfen. Das bitten wir alles im kostbaren und teuren Namen Jesu. Amen.
Amen. Amen. Dankeschön, dass du dieses Video angeschaut hast. Wie du vermutlich schon ahnst, gibt es noch viel mehr zu lernen. Mehr als in allen Videos dieser Internetseite dargestellt wird. Und deswegen ist es ganz entscheidend, dass du nicht einfach nur ein paar Videos anschaust, sondern anfängst, dich selbst mit diesem unglaublich spannenden Buch auseinanderzusetzen. Kauf dir am besten noch heute eine Bibel und lies jeden Tag ein wenig darin. Du wirst sehen, wie viel Gott dir persönlich beibringen wird. Am meisten Freude macht das, wenn man das nicht alleine tut, sondern mit anderen Gleichgesinnten. Und deswegen möchten wir dich einladen, einmal zur Adventgemeinde nach Bern zu kommen. Dort gibt es viele verschiedene Angebote, Hauskreise, Bibelunterricht und vieles mehr. Du kannst dich auf der Internetseite der Adventgemeinde dort genauer informieren. Und wir würden uns freuen, wenn du schon bald einmal unser Gast in der Adventgemeinde Bern sein wirst. Gottes Segen bis dahin.